Hörenswert. Der Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze.
Hallo und herzlich willkommen bei Hörenswert, deinem Gesundheitspodcast. Ich freue mich, dass du dabei bist, denn heute sprechen wir über ein Thema, das spätestens seit der Corona-Pandemie heftig diskutiert wird. Wir reden übers Impfen. Ja, Viren, Bakterien und Parasiten, das war im Mittelalter für die Menschen schwer und diese Infektionskrankheiten, die waren der Killer Nummer eins. Das hat sich dann gebessert, als die Hygiene verbessert wurde und die Impfung eingeführt wurde. Also indem man bewusst krankheitserregendes Material in einen gesunden Menschen bringt, um ihn vor den Erregern zu schützen. Diese Errungenschaft, die wird in der heutigen Zeit aber heftig diskutiert. Und die eigentliche Errungenschaft des Impfens, die tritt in den Hintergrund. Darüber möchte ich aber heute sprechen. Und wir stellen die Fragen, wie wirken Impfungen? Was können sie leisten? Wo sind ihnen Grenzen gesetzt? Und wie gehe ich als mündige Patientin oder mündiger Patient damit um? Ja, und darüber spreche ich mit einer der profiliertesten Expertinnen von der MedUni Wien, Frau Dr. Monika Redelberger-Fritz. Frau Doktor, schön, dass Sie hier bei mir sind.
Vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Tag.
Frau Doktor, kurz und knackig. Wir alle wissen, was eine Impfung ist, aber wie wirkt sie in unserem Körper?
Eine Impfung ist im Prinzip ein Training fürs Immunsystem. Sie bietet uns Schutz und das ist an und für sich das Wichtigste, was wir eigentlich haben und brauchen. Wir kennen das letztlich von Schutzhelmen für Motorradfahrer, wir kennen es für Gurten, für Autofahrer. Auch die bieten Schutz, helfen uns aber natürlich nicht vor den absolut schwersten Unfällen, sprich auch da habe ich keine hundertprozentige Garantie. Und das ist irgendwie ein bisschen ein Problem, weil das ist das, was man im Moment von Impfungen verlangt. Ich lasse mich impfen und verlange, dass ich quasi zu 100% geschützt bin. Das funktioniert allerdings nicht. Eine Impfung trainiert das Immunsystem, es bereitet einfach nur darauf vor. Das heißt, eine Impfung bewirkt eigentlich nichts anderes, als dass es den Körper oder das Immunsystem genau dazu anregt, eben Antikörper, also Abwehrstoffe zu bilden, die dann im Falle eines Falles parat stehen und wenn dann dieser Krankheitserreger in den Körper eindringt, eben schon ein trainiertes Immunsystem da ist, das schon frühzeitig diese Krankheitserreger abfangen kann, abwehren kann und damit schwere Verläufe, wenn es nicht sogar die Infektion selbst verhindern kann.
Sie haben es sehr schön beschrieben. Also die Impfung ist ein Training fürs Immunsystem, eben gegen einen Gegner, gegen eine Krankheit. Und man unterscheidet da ja zwischen aktiver und passiver Immunisierung. Wo genau besteht denn da der Unterschied?
Also man kann es auf zwei Arten erklären. Die medizinische Erklärung ist bei der passiven Immunisierung, da werden die Antikörper direkt in den Körper gespritzt und hat damit den Vorteil, man ist direkt und sofort gleich geschützt mit dieser Impfung und muss nicht warten, bis es quasi wirkt, hat aber den Nachteil, dass es nur kurz wirkt, also zeitlich begrenzte Wirksamkeit. Im Gegensatz dazu gibt es die aktive Immunisierung, die eben bewirkt, dass der Körper selbst diese Antikörper produzieren muss. Ich vergleiche das an und für sich immer sehr gerne, dass quasi die Antikörper das Schwert des Immunsystems sind und dann bei einer passiven Immunisierung, da verabreiche ich mehr oder minder das Schwert, während ich bei der aktiven Immunisierung den Bauplan zum Schwert verabreiche und damit das Schwert immer wieder neu produziert werden kann. Bei der passiven Immunisierung geht das Schwert irgendwann einmal kaputt und dann hat der Körper nichts mehr.
Können Sie uns zwei Beispiele nennen? Eine für eine aktive und eine für eine passive Impfung.
Also die passive Impfung ist eigentlich das klassische Beispiel, zum Beispiel nach einer Tollwut-Exposition, wo man dann quasi direkte Tollwut-Immunglobuline rund um die Wunde gespritzt bekommt und dann quasi da mögliche Tollwutviren sofort an der Wunde eben abzufangen. Eine andere Möglichkeit für die Immunglobuline sind zum Beispiel auch die RSV-Impfung für die Babys. Dieses Jahr vielleicht in Österreich zur Verfügung stehen wird, ist noch nicht ganz klar, aber nächstes Jahr mit Sicherheit zur Verfügung steht. Und für aktive Immunisierungen sind die Impfungen, die wir kennen, also die FSME, Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Polio, Hepatitis, eigentlich so gut wie fast alle sind dann eigentlich aktive Impfungen.
Das bringt mich zur nächsten Frage, weil Sie vorher das Schwert angesprochen haben. Das bedeutet aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel gegen Tollwut geimpft werde, also sprich mir das Schwert verabreicht wird, dass der Schutz von so einer Impfung wahrscheinlich kürzer ist, als wenn ich in meinem Körper den Bauplan dafür habe, oder?
Genau, und deswegen ist es, wenn wir beim Beispiel Tollwut bleiben, eben umso wichtiger, dass wir dann aktiv und passiv gleichzeitig immunisiert werden. Also wir bekommen die Schwerter rund um die Wunde gespritzt, um da quasi sofort einzufangen und kriegen aber zusätzlich auch den Bauplan verimpft und das Immunsystem beginnt dann in weiterer Folge eben die Schwerter selbst zu produzieren, damit man quasi in weiterer Folge auch geschützt ist.
Mhm. Gibt es eine generelle Regel dafür, wie lang der Impfschutz anhält?
Das kommt ganz darauf an, ob man eine Leben- oder Todimpfung bekommen hat. Wenn Sie bei der aktiven Immunisierung bleiben, also bei dem Bauplan, dann kann man da unterscheiden zwischen einer Lebendimpfung und einer Todimpfung. Lebendimpfungen heißt, es wird infektionsfähiger Krankheitserreger verimpft, der allerdings verändert wurde, und zwar dahingehend, dass er keine Symptome oder nur ganz, ganz minimale Symptome macht. Sprich, der Krankheitserreger vermehrt sich im Körper noch und bewirkt da quasi eine abgeschwächte Infektion, wo dann die quasi natürlich abläuft in abgeschwächter Form. Das sind die Lebendimpfstoffe. Und auf der anderen Seite sind die Totimpfstoffe. Da werden Krankheitserreger entweder als inaktivierte Form, also abgetötete Erreger eben verimpft oder sogar nur Bruchstücke, indem man diese Krankheitserreger einfach zerstückelt und dann einfach nur Oberflächenproteine zum Beispiel verimpft. Und damit sind wir auch dann bei der Wirksamkeit. Die Lebendimpfungen haben in der Regel eine sehr lange Wirkungsdauer, teilweise sogar lebenslang. Also man muss sie sogar nur ein- oder zweimal impfen und dann hat man einen lebenslangen Schutz. Im Gegensatz dazu sind die Totimpfstoffe, die haben eben einen begrenzten Schutz und da sind wir in der Größenordnung, kommt dann natürlich wieder auf die Impfung an, irgendwo zwischen einem Jahr bei der Influenza, 3 Jahre bei der FSME, wenn man älter ist, oder 5 Jahre oder 10 Jahre, je nachdem, welche Impfung wir da haben.
Ist das jetzt richtig, weil Sie gerade zum Beispiel die Influenza angesprochen haben, die ja jedes Jahr neu zusammengestellt wird? Das bedeutet, die Influenza kann ich ja nicht lebend impfen, weil sich ja das Virus permanent verändert, richtig?
Nicht ganz richtig. Es gibt bei der Influenza sogar eine Lebendimpfung. Mhm. Und zwar ist das der Nasenspray für die Kinder. Der ist ja zugelassen von 2 bis 18 Jahren. Und der ist für die Kinder sehr, sehr angenehm zu bekommen, weil eben keine Nadel, sondern einfach nur ein Nasenspray. Und der funktioniert sehr gut auch.
Sehr interessant, das habe ich nicht gewusst. Wo kann ich mich denn jetzt informieren, ob mein Impfschutz gegen diverse Krankheiten noch besteht?
Am einfachsten ist es natürlich, wenn man sich mal den Impfpass anschaut, um zu sehen, wann die letzte Impfung war. Und im österreichischen Impfplan ist eigentlich sehr genau abgebildet, nicht nur wem welche Impfungen wann empfohlen werden, sondern auch wann die Auffrischungen durchzuführen sind und wie lange quasi die Auffrischungsintervalle für jede einzelne Impfung sind.
Jetzt gibt's da eine Sache, die nennt sich Titer. Was einem immer wieder begegnet, was ist das?
Also der Titer, wie man so schön
Titer,
sagt.
Okay, ja.
Das ist im Prinzip nichts anderes, als dass man die Höhe der Antikörperspiegel im Blut misst und schaut, wie viele Antikörper sind denn gegen diesen Krankheitserreger im Blut vorhanden. Und anhand dieser Höhe der Antikörperspiegel, sage ich mal, können wir dann wirklich für manche Erkrankungen sagen, okay, diese Antikörperhöhe habe ich und damit bin ich noch für die nächsten so und so viele Jahre geschützt oder ich brauche eben schon eine Auffrischungsimpfung. Mhm. Die Krux an der Sache ist jedoch, das funktioniert nicht für jede Impfung. Es funktioniert zum Beispiel relativ gut für FSME, es funktioniert sehr gut für die Hepatitis B zum Beispiel. Wir können auch für die Lebendimpfungen sagen, zum Beispiel Masern, Mumps, Röteln, wenn Antikörper vorhanden sind, dann brauchen wir überhaupt gar keine Höhe, da gibt es nur die Ja-Nein-Antwort. Also da funktioniert das hervorragend. Wo es im Gegensatz gar nicht funktioniert, das sind einfach die Erkrankungen, die quasi über den Respirationstrakt kommen. Also wo Influenza, RSV, SARS-CoV-2, also Covid, da funktioniert das nicht. Da kann ich eben diese Titerhöhen, sind dann nicht aussagekräftig, weil da gibt es auch kein Schutzkorrelat. Und vielleicht darf ich da ein bisschen näher drauf eingehen. Das ist auch ganz logisch. Wir dürfen nämlich eines nicht vergessen, die Antikörper, die wir durch die Impfung produzieren, die zirkulieren im Blut. Die haben wir quasi im Compartment Blut. Die Eintrittspforte von zum Beispiel Influenza oder SARS-CoV-2 ist der Nasenrachraum, und zwar die Schleimhäute im Nasenrachraum. Also wir sind da in 2 unterschiedlichen Orten vergesellschaftet. Das ist Punkt Nummer 1. Und das bedeutet natürlich, dass ich nicht so viele Antikörper auf der Schleimhaut habe. Es gibt wohl begrenzte Antikörper, die direkt auf der Schleimhaut sind. Ungefähr so circa 3% von dem, was im Blut zirkuliert, habe ich auch auf der Schleimhaut als Antikörper. Und damit kann ich jetzt quasi, wenn ich das im Blut messe, nicht sagen, wie wirksam oder wie viele habe ich denn auf der Schleimhaut. Und damit werde ich dann nie auch ein Schutzkorrelat zusammenbekommen. Und es gibt viele Patienten, die uns anrufen und sagen, ich habe größer als 30.000 Antikörper gehabt und bin trotzdem infiziert worden. Und dann habe ich gesagt, ja, weil die Antikörper messen wir im Blut. Das Virus kommt aber über Nasenrachenraum in den Körper.
Das ist sehr interessant, ja, das ist eigentlich die Eintrittsbarriere hier. Gibt es da eine Möglichkeit, die zu stärken, theoretisch?
Die Eintrittsbarriere
zu stärken? Nein, ich meine damit die Schleimhäute. Also weil Sie sagen, okay, wir haben jetzt 3% Antikörper auf den Schleimhäuten. Gäbe es theoretisch eine Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt irgendeinen speziellen Spray oder so, um hier den Eintritt zu verhindern?
Nein, leider nicht. Ja. Okay. Wir dürfen auch nicht vergessen, das ist auch der Grund für diese Impfdurchbrüche, sage ich mal. Genau das ist nämlich der Grund, weil wenn ich zum Beispiel nur 3% von allem, was ich im Blut zirkulieren habe, auch im Nasenrachenraum quasi habe, dann habe ich irgendwann einmal ein numerisches Problem. Ja, das geht sich einfach von der Zahl her nicht aus, weil wenn ich in einer Skihütte stehe und neben mir steht jemand und der atmet mir mit jedem Atemzug 10 hoch 7 Viren, also 10 Millionen Viren, direkt ins Gesicht. So viele Antikörper kann ich in meinem Nasenraum gar nicht haben, als dass nicht irgendwelche Viruspartikelchen sich auf irgendwelche Zellen festsetzen und dort lokal eine Infektion setzen. Und damit sind wir eigentlich schon bei der weiteren Schutzwirkung von den Impfungen. Auch wenn ich zum Beispiel bei Influenza oder SARS-CoV-2 vielleicht die Infektion selber nicht verhindern kann, wie der dann da oben mal stattfindet. Das Immunsystem ist ja dennoch trainiert. Das kann sehr, sehr rasch von den Gedächtniszellen wieder ganz, ganz hochfahren und wirklich ganz schnell wieder da sein und ganz oft noch hoher als die Spitze sein. Und das verhindert mehr oder minder, dass dann die Infektion von oben im Nasenrachenraum in die tiefe Lunge hineinrutscht, weil ich damit eben dann wirklich den Schutz vor der schweren Erkrankung habe. Und das ist das, was wir sowohl bei Influenza als auch bei SARS-CoV-2 und dann eben auch für RSV bei den Alten sehr gut sehen, dass wir da gute Schutzraten haben vor den schweren Erkrankungen, vor den Krankenhausaufenthalten und vor den Komplikationen.
Eben diese schweren Erkrankungen, die sind ja gerade in der Corona-Pandemie, war das etwas, was man eben verhindern wollte oder wo ja anfänglich auch sehr viele Leute auch gestorben sind. Jetzt habe ich eine Frage dazu und zwar, warum ist eben in dieser ersten Phase, also innerhalb ganz weniger Monate, ein Impfstoff auf den Markt gekommen, den man ja so oder wo man das Virus ja eigentlich gar nicht kannte, wo ja normalerweise so ein Zulassungsprozess ja Jahre dauert?
Nicht nur Jahre, sogar eigentlich Jahrzehnte. Ja, weil wenn man sich einfach anschaut, wie die Impfstoffentwicklung normalerweise verläuft, dann hat man zuerst eine sehr intensive Phase von 10, 20 Jahren, wo man einmal Research and Development betreibt, also wo man forscht und entwickelt, damit man mal überhaupt weiß, wie muss man überhaupt diese Impfung angehen, damit das eventuell fürs Immunsystem funktioniert und was muss man verimpfen, damit man es dem Immunsystem präsentiert. Und dann geht es quasi in die präklinische Phase, das sind dann die ersten Versuche im Tier, das sind dann die Tierversuchsphasen und erst wenn die erfolgreich abgeschlossen sind, dann geht es in die klinischen Phasen, klinische Phase 1 bis 3 und dann gibt es noch eine vierte, das ist dann die sogenannte Post-Marketing-Phase. In den Phasen 1 bis 3 funktioniert zuerst einmal die erste Phase, wo es direkt quasi mal am Menschen ausprobiert wird und versucht wird, funktioniert das am Menschen überhaupt und ist es verträglich? Die zweite Phase ist dann die Dosisfindungsstudie. Das heißt, wie viel muss ich überhaupt verimpfen, um wirklich ein gutes Impfansprechen zu haben? Und die dritte Studie ist dann die Verträglichkeitsstudie, wo man dann einfach schaut, ich muss halt so und so viel 1000 Menschen impfen. Was gibt's für Nebenwirkungen? Was gibt's für unerwartete Wirkungen? Wie wird das vertragen und wie ist das Impfansprechen? Und natürlich auch die Wirksamkeit, wo man schaut, schützt die Impfung denn überhaupt tatsächlich wirklich, wenn ich mit diesem Virus in Berührung komme? Das sind diese drei Phasen, die da quasi immer ablaufen müssen. Und das ist in der Regel immer so, dass es alles hintereinander stattfindet. Ja? Und das ist ein sehr langwieriger Prozess, weil man muss zuerst eine Phase machen, die muss man abschließen, dann wird die begutachtet, dann wird natürlich geschaut, in der Herstellerfirma, gibt es überhaupt finanzielle Mittel, um in die nächste Phase zu gehen? Also das ist ein ganz, ganz langwieriger Prozess. Bei der SARS-CoV-2-Pandemie, also jetzt bei der Covid-Pandemie, da waren wir nicht bei Null, wo wir begonnen haben, was viele glauben. Ja, also dieses Research and Development, das war schon längst gelaufen. Das ist schon seit 20 Jahren wurde davor an den mRNA-Impfstoffen geforscht. Also man hatte mehr oder minder, wenn ich das vergleichen darf, das Chassis schon mehr oder minder fertig und man musste jetzt zum Schluss eigentlich nur noch den Motor hineingeben, nämlich das richtige Virus. SARS-CoV-2 heißt ja deswegen SARS-CoV-2, weil es eine zweite Version von einem Virus ist. Sprich, es gab auch SARS schon vorher. Das SARS-1-Virus, das 2003 bis 2005 8000 Fälle verursacht hat in China. Und dann aber sehr rasch eben wieder eben eingedämmt wurde und dann eben wieder verschwunden ist, weil es einfach geschafft hat, dass es eben sich nicht weiter verbreitet hat. Und mit diesem Virus wurde damals schon auch geforscht und auch erste Impfstoffe produziert. Sprich, man musste eigentlich nur die fertige Impfung nehmen und die auf das neue Virus anpassen. Und deswegen ging es primär so schnell, weil ich den ganzen Schwanz davor nicht gebraucht habe. Das war Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, diese klinischen Phasen, die ich zuerst gesagt habe, mit eins und zwei und drei, und das muss man abschließen und einreichen und bla bla bla, das ist nicht hintereinander gegangen während der Pandemie,
sondern parallel.
Parallel. Es wurde alles parallel gemacht und vor allem bei den Zulassungsverfahren, die ja nachher normalerweise noch einmal 2-3 Jahre brauchen, weil wenn man alle Ergebnisse hat, muss und das dann zu den Zulassungsstellen alles gebracht werden, dort wird das geprüft. Da war es auch nicht so, dass es im Nachhinein gemacht wurde, sondern während das parallel getestet wurde, diese drei Phasen, wurde schon parallel alle Ergebnisse an die Zulassungsbehörden geschickt und die da haben parallel schon da drauf geschaut und gesehen, ist das möglich, passt das, ist das in Ordnung, ist das auch im Ablauf richtig, ist das qualitativ richtig, und damit ist alles parallel gegangen und nichts hintereinander, und damit sind wir von der zeitlichen Entwicklung her ganz stark zusammengerutscht.
Jetzt könnte man fragen, naja, warum macht man das dann nicht bei jedem Impfstoff parallel, wenn es so schnell geht und wenn man es schnell braucht?
Ja, da ist an und für sich die finanzielle Unterstützung dementsprechend notwendig, weil es muss einmal ein sehr großer Druck da sein. Und mit einer Pandemie ist ein extrem großer Druck, dass es da ist und dass es passiert. Und wenn man es quasi für andere Impfungen macht, die kommen halt in der Regel nicht so häufig vielleicht vor, weil es vielleicht eine seltenere Erkrankung ist, die eben nicht so häufig vorkommt, dann hat man da wieder die Probleme mit den Impfstoffherstellern, weil wie können Sie denn absetzen? Wie viel investieren Sie da überhaupt hinein, dass das eben so schnell geht? Also man braucht da schon einmal eine finanzielle Unterstützung, Punkt Nummer eins, die da war während der Pandemie, und natürlich auch den Druck, der auch da war während der Pandemie.
Wir haben vorher über den Impfplan gesprochen. Wer gibt denn den heraus und wie kommen denn da die Impfempfehlungen zustande?
Den Impfplan, den gibt das Gesundheitsministerium heraus, und der Impfplan wird erstellt vom sogenannten Nationalen Impfgremium. Da sind Experten für Impfungen drinnen, die eben die Impfempfehlungen aussprechen, rein medizinisch faktenbasiert. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da quasi jedes Jahr, wenn dieser Impfplan quasi herausgegeben wird, dann wird immer die neueste Literatur im medizinischen Bereich durchforstet und geschaut, passen die Impfempfehlungen noch, gibt es da neue Daten, muss man diese Impfempfehlungen anpassen, muss man sie ändern. Und anhand dieser medizinischen Empfehlungen wird eben dann der Impfplan herausgegeben. Das ist ein bisschen anders als zum Beispiel in Deutschland, wo die ständige Impfkommission ist. Und wir haben den Luxus, sage ich mal, dass wir das wirklich auf rein medizinisch basierten Fakten machen können. Wir brauchen uns nicht um finanzielle kümmern, ja? Weil das wirklich in Österreich rein medizinische Empfehlungen sind. Was ist medizinisch gesehen von den Experten das Beste für die Bevölkerung? In Deutschland ist es so, die machen auch natürlich diese medizinischen Empfehlungen, müssen aber dann noch einmal schauen, wie viel kostet das Ganze und ist das überhaupt in irgendeiner Art und Weise kostendeckend? Weil in Deutschland ist es so, dass alle Impfungen, die die STIKO empfiehlt, auch von den Kosten her getragen werden müssen und die Kosten vom Gesundheitswesen übernommen werden müssen. Und damit haben die quasi immer den Kostenfaktor drinnen und haben dann eben manche Empfehlungen nicht, die wir Österreicher schon haben, weil, wie gesagt, das ist denen dann zu teuer und deswegen machen sie es dann nicht.
Genau, also STIKO ist die ständige Impfkommission. Ja. Auch das habe ich in den Vorbereitungen gelernt. Wie oft wird der Impfplan in Österreich aktualisiert?
Mindestens einmal im Jahr und wenn nötig sogar mit mehreren Versionen pro Jahr.
Also das heißt, da kann ich mir dann beim entweder online oder auch meinen Arzt oder meine Ärztin fragen.
Ja, also wir haben jetzt Anfang Oktober den Impfplan für die Saison 2024/2025 rausgegeben.
Welche Personengruppen sollten sich denn in jedem Fall impfen lassen? Was wird denn da empfohlen?
Also es gibt die allgemein empfohlenen Impfungen, die quasi jedem empfohlen werden, also Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Influenza und so weiter. Und dann gibt es noch extra Empfehlungen für bestimmte Personengruppen. Also da gibt es zum Beispiel das Kinderimpfprogramm, es gibt bestimmte Empfehlungen eben für die Älteren, für über 60-Jährige. Aber es gibt auch Empfehlungen eben für bestimmte Personengruppen, wie zum Beispiel Berufsgruppen, wo bestimmte Berufsgruppen bestimmte Impfungen dementsprechend empfohlen werden.
Zum Beispiel Kindergärtnerinnen, also ich weiß es von meinem Kindergarten, also wo natürlich alle geimpft sein müssen, oder auch medizinisches Personal.
Ja, genau. Kindergärtnerinnen, medizinisches Personal, aber auch zum Beispiel Tierärzte, die dann die Tollwutimpfung dementsprechend brauchen sollten. Oder zum Beispiel Leute, die quasi mit Abfällen und mit Kanalabfällen zu tun haben, die bräuchten wiederum eine Hepatitis A-Impfung. Also das ist da wirklich sehr, sehr gut empfohlen, wirklich für die einzelnen Personengruppen und Berufsgruppen.
Eine Gruppe, die wir auch vielleicht erwähnen sollten, ist Menschen, die zum Beispiel Krebs haben. Also auch hier, glaube ich, ist es sehr wichtig, das Immunsystem möglichst zu bewahren.
Ja. Auch für diese Personengruppe, also für die Immunsupprimierten, ebenso auch für die Schwangeren zum Beispiel, gibt es eben extra Empfehlungen im österreichischen Impfplan.
Kann man es ganz grob zusammenfassen? Welchen Vorteil hat es jetzt, wenn man sich impfen lässt? Egal gegen was.
Naja, sagen wir mal so, welchen Nachteil hätte es? Ja? Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu wissen, eine Impfung ist ein Schutz und eine Impfung ist ein Training, ja, für das Immunsystem und wir sind geschützt. Und es ist ganz, ganz wichtig, das hervorzuheben und zu sagen, es ist eben ein Schutz, aber eben keine hundertprozentige Garantie, weil das eben viele miteinander verwechseln. Mhm. Ja? Und es ist eine Vorbereitung auf eine mögliche Infektion, die ich bekommen könnte. Und jede Vorbereitung ist wichtig. Kein Mensch geht gerne unvorbereitet zu einem Test, weil man nicht weiß, wie der dann ausgeht. Und genauso ist es fürs Immunsystem. Eine Infektion kann gut ausgehen, kann aber auch schlecht ausgehen. Aber wenn man darauf vorbereitet ist, auf eine mögliche Infektion durch eben vorbestehende Antikörper, eben trainiert durch die Impfung, dann habe ich eben dementsprechend den Schutz eventuell vor der Infektion per se, dass ich sie gar nicht bekomme. Oder wenn ich sie bekomme, eben dann in einen milden Verlauf.
Genau, nicht so stark oder eben nicht, was die tieferen Atemwege betrifft. Eine generelle Frage, warum haben viele Menschen Angst vor Impfungen oder auch deren Auswirkungen? Ich nehme jetzt ein Wort, das häufig kursiert ist in den letzten Jahren, Impfschaden. Warum?
Das Problem ist, es gibt eine sehr kleine Gruppe, das sind die sogenannten Impfgegner. Das sind nicht sehr viele Menschen in der Bevölkerung, sind so 2-3%, die massivst gegen Impfungen vorgehen. Mit abstrusesten Ideen und, ich sag mal, Lügen tatsächlich, ja, die sie da verbreiten und damit eine ganz, ganz große Verunsicherung in die Bevölkerung bringen. Ja. Das haben wir gesehen, eigentlich über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinweg, seitdem es Impfungen gab, mit der ersten Polio-Impfung gab es schon die ersten Impfgegner, die gesagt haben, damit bringt mal einen Menschen um. Bei der Pockenimpfung war es genau das Gleiche. Selbst bei der HIV-Therapie, ja, hat man am Anfang Leute gehabt, die gesagt haben, man darf die Menschen nicht gegen HIV therapieren, weil damit bringt man sie um. Ja. Und das sind eine ganz kleine Menschengruppe, die aber sehr, sehr laut und vor allem jetzt in den sozialen Medien sehr, sehr laut sind, sehr, sehr vernetzt sind und sehr aktiv sind. Ja. Okay. Viele Menschen, die mit der Impfung zu tun haben, wie zum Beispiel ich hätte gar nicht die Zeit, dass ich quasi mich so lange in die sozialen Medien begebe, dass ich dort quasi dagegen arbeite. Und die sitzen, glaube ich, tagtäglich 24 Stunden im Internet und verbreiten da ihre Theorien. Und das ist das Problem, weil die, obwohl sie nur eine kleine Gruppe sind, sind sie umso lauter und die machen eine ganz, ganz große Verunsicherung in die Bevölkerung. Mhm. Und das sind dann die Impfskeptiker, die dann quasi dann davon sehr, sehr verunsichert werden. Mhm. Das ist das Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2, Impfungen sind sehr erfolgreich und damit sind die eigentlich die Opfer ihres eigenen Erfolges. Wir sehen viele Erkrankungen heutzutage nicht mehr, die früher eben fürchterlich waren, unmenschlich.
Eben zum Beispiel die Pocken oder Kinderlähmung.
Ja, genau.
Eben.
Mhm. Pocken, Pillen, Kinderlähmung sehen wir heutzutage nicht mehr. Auch die Auswirkungen davon sehen wir nicht mehr. Und damit hat einfach diese Erkrankung an Schrecken verloren. Mhm. Und dadurch hat man jetzt eher den Blick geleitet in Richtung, was passiert denn, wenn ich mich impfen lasse? Mhm, ja? Man sollte eher den Blick auf die Richtung haben, was passiert denn, wenn ich mich nicht impfen lasse? Ja? Also ich persönlich fürchte mich wesentlich mehr vor der Infektion selbst als vor einem abgeschwächten Erreger oder vielleicht sogar nur einem Teil von dem Erreger, das meinem Immunsystem präsentiert wird.
Darauf möchte ich eben jetzt eingehen, nämlich auf die Mythen oder auch, nennen wir es Fake News, die vor allem in den sozialen Medien kursieren, was Impfungen betrifft. Und ich würde Ihnen jetzt immer einen Mythos oder eine Fake News nennen, ja, und würde Sie bitten, da einfach kurz ein Statement abzugeben. Ein Mythos, der ganz groß ist, der lautet, Impfungen sind sinnlos, denn sie schützen gar nicht zu 100%.
Ein Sturzhelm ist auch nicht sinnlos, denn auch der schützt nicht zu 100%. Ein Autogurt schützt auch nicht zu 100%. Und selbst eine Antibabypille schützt nicht zu 100%. Ja? Also es gibt in der Medizin nichts und auch in der Welt nichts, das zu 100% schützt. Man muss wissen, was ich erwarte. Ich erwarte mir von der Impfung einen Schutz und den bietet es.
Impfungen verursachen die Krankheiten, gegen die sie schützen sollen.
Das ist Humbug, weil sonst würde ja letztendlich das ganze Impfwesen ad acta gelegt werden, wenn das tatsächlich so wäre. Die Impfungen werden quasi dadurch durchgeführt, dass das Immunsystem ich sag mal, ein Fahndungsfoto bekommt, ja, für die Erreger, die eben Erkrankungen verursachen können. Und damit muss man also mit den gleichen Krankheitserreger oder mit Teil des Krankheitserregers impfen. Aber das heißt nicht, dass dieser Krankheitserreger dann diese Erkrankung tatsächlich verursacht. Auch bei den Lebendimpfungen werden veränderte Krankheitserreger verimpft, die eben nur in abgeschwächter Form funktionieren.
Vielleicht ist damit auch gemeint, oft wenn man eben eine Influenza-Impfung hat, wo man ja dann Nebenwirkungen bekommt, dass hier quasi gemeint wird, okay, jetzt habe ich mich impfen lassen und jetzt habe ich quasi Grippe. Vielleicht ist das auch damit gemeint.
Ja, eventuell, aber das sind wiederum nicht die Nebenwirkungen, das sind eigentlich Impfreaktionen und das sind ganz normal. Mhm. Eine Impfreaktion heißt ja nichts anderes, als dass ich meistens einen Impfarm habe, also eine Schwellung an der Einstichstelle oder eine Rötung an der Einstichstelle oder ich fühle mich halt ein bisschen so, wie Sie sagen, grippig, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, ich fühle mich unwohl, ich habe vielleicht ein bisschen Fieber. Aber das ist eigentlich nichts anderes als die ganz normale Reaktion des Immunsystems, wo das Immunsystem quasi unspezifisch merkt, oh, da ist ein Abwehr, da muss ich jetzt was arbeiten. Und dieses Arbeiten vom Immunsystem, das ist eben genau das, was wir hier merken. Mhm. Medizinisch gesehen heißt das, Interferone, also Botenstoffe werden ausgeschüttet und diese Interferone bewirken eben genau dieses Krankheitsgefühl, diese Kopfschmerzen, dieses Unwohlsein.
Gehen wir zurück an den Anfang, nämlich zu den Kindern. Ein Mythos lautet, es ist besser, wenn Kinder die Erkrankung durchmachen, weil dann sind sie besser geschützt.
Das ist absolut nicht richtig. Ich würde gerne als Beispiel die Masern bringen. Ja, ganz häufig sagt man, ja, Masern unbedingt durchmachen, weil bla bla bla, eben besser geschützt. Viele Menschen wissen nicht, dass zum Beispiel das Masernvirus als Zielzelle die Gedächtniszellen des Immunsystems hat. Sprich, bei einer Maserninfektion werden gute 80% der Gedächtniszellen des Immunsystems zerstört. Sprich, wenn Kinder eine Maserninfektion durchmachen, sind alle Immunitäten, die sie sich mühsam quasi für jeden Schnupfen, jeden Husten, was auch immer über die ersten paar Jahre des Lebens aufgebaut hat, werden damit letztlich zerstört. Und es gibt sehr gute Studien, die zeigen, dass in einem Zeitraum von 3 Jahren nach der Maserninfektion viel, viel häufiger eben diese Infektionen stattfinden und diese Immunitäten alle mühsam wieder aufgebaut werden müssen. Also das heißt, es kommt eigentlich zu einer Immunamnesie, können wir eigentlich sagen, durch diese Masernvirusinfektion. Also eine Masernvirusinfektion zerstört bestehendes immunologisches Gedächtnis. Und das ist definitiv nicht besser.
Mhm. Ist das so, dass auch, dass dieses Gedächtnis dann auch im höheren Alter unter Anführungsstrichen geschwächt ist? Also wenn ich als Kind eine Maserninfektion durchgemacht habe, dass ich dann auch als Erwachsener dazu tendiere, dass mein Immunsystem einfach schwächer ist?
Nein, also das ist in einem Zeitraum von 3 Jahren eigentlich. Ja?
Okay. Mhm. Widmen wir uns diesem neuen Wirkstoff, den Sie vorher erwähnt haben, nämlich dem mRNA. Hier herrscht oder hier ist der Mythos, mRNA-Impfstoffe verändern das menschliche Erbgut, also unsere DNA.
Das kann gar nicht sein, weil RNA und DNA haben nicht nur verschiedene Namen, sie haben auch eine verschiedene, unterschiedliche chemische Struktur. Und eine RNA kann nicht in eine DNA eingebaut werden und die können sich nicht miteinander vermischen. Dementsprechend kann eine RNA diese DNA nicht umprogrammieren.
Könnten Sie es noch einmal für jemanden, dem DNA und RNA gar nichts sagt, im Sinne der Zelle kurz erklären, wo wirkt das eine in der Zelle, wo wirkt das andere und warum geht das nicht zusammen?
Also im Prinzip ist es so, dass wir die DNA, das ist unsere genetische Bibliothek, wo unsere gesamten Gene drinnen sind. Und da sind, sagen wir mal, da sind lauter Bücher drinnen. Und aus dieser Bibliothek muss quasi immer alles Mögliche rauskopiert werden, um quasi von der Bibliothek die Informationen zu haben, was mit Körper zu tun hat. Das ist quasi die genetische Information, das ist die DNA und da stehen halt die Bücher drinnen. Dann gibt es eben auch noch die RNA und in dem Fall eben die mRNA, das ist sogenannte Messenger-RNA. Und das ist im Prinzip nichts anderes als der Bote, der mehr oder minder die Kopien macht. Mhm. Ja? Also da wird an und für sich nichts anderes als ein Stückchen von der DNA aufgemacht, das Buch wird aufgemacht und dann kommt jemand und liest alles durch. Das ist quasi die Messenger-RNA, nimmt diese Information und trägt es quasi nach außen. Und während dieses Umschreibens werden alle A's durch U's zum Beispiel ersetzt. Mhm. Und das ist der Unterschied zwischen RNA und DNA. Deswegen können die Botenstoffe quasi nicht in die Bibliothek hineingestellt werden, weil sie ein anderes Format haben in diesem Bücherregal. Und noch dazu haben sie eine andere Codierung, weil alle A's zu U's umgeschrieben werden. Mhm. Also nur, das, um das quasi bildlich darzustellen. Tatsache ist, ich habe quasi zwei chemische Strukturen. Das eine kodiert meine Gene, das ist die DNA, und die RNA, die kopiert das quasi und bringt es hin und her und versucht quasi da quasi diese Information von drinnen rauszubringen.
Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es quasi der Zellkern, in dem die DNA sitzt, und die RNA ist ja dann quasi in der Hülle, kann ich mir das vorstellen, oder? Da wird die, da reingebracht, aber nicht in den Zellkern.
Die gehen in den Zellkern, kopiert das und geht wieder raus.
Okay, ich verstehe, aber bleibt dort nicht, nicht sitzen.
Und kann sich auch nicht in die DNA dazwischen setzen.
Ja, ja. Weil sie da quasi gar nicht befugt ist. Ein Mythos, der auch kursiert, lautet, Impfungen können Allergien auslösen.
Man kann allergisch auf Impfungen sein, genauso wie man allergisch auf Medikamente sein kann oder Bestandteile von Medikamenten oder auf Nahrungsmittel. Also es können definitiv Bestandteile in einer Impfung enthalten sein, gegen die manche Menschen eben allergisch sind. Aber eine Allergie wird dadurch nicht ausgelöst.
Nächster Mythos. Nebenwirkungen und Risiken sind unkalkulierbar und werden verschleiert.
Ich glaube, es gibt eigentlich nichts in der Medizin, das so genau beobachtet wird, ja, und wo man so viele Daten sammelt, wie an und für sich die Wirkungen, die Nebenwirkungen und die Wirksamkeit von Impfungen. Ja, also da gibt es eigentlich nichts, was wo es mehr Daten gibt. Ja. Selbst langwirksame oder lang verwendete Medikamente, da gibt es nicht so viele Daten darüber, wie wirksam das ist und vor allem, wie das Nebenwirkungsprofil ist. Ja. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Problem, weil es einfach so viele Daten gibt und weil die eben auch so transparent dargestellt werden. Und deswegen sagt man, okay, seltene Nebenwirkungen, sehr seltene Nebenwirkungen oder gelegentliche Nebenwirkungen kommen vor mit 1 zu 10.000, 1 zu 100.000 und so weiter. Und das wird eben auch ganz klar dargestellt und wird gelesen und dann liest man das und sagt, oh mein Gott, das ist ja furchtbar und wie schrecklich. Tatsache ist aber, das wird eben nicht verschleiert, es wird eben alles transparent dargestellt.
Ist auch meldepflichtig, wenn ich das richtig
genauso ist es. Also wird alles transparent dargestellt und durch diese Transparenz kommt es eben auch manchmal zu dieser Verunsicherung. Ja.
Verunsicherung gab es auch vor allem in der Corona-Pandemie, dass nämlich Impfungen bei Frauen zu Unfruchtbarkeit führen können.
Ja, das ist ein ganz, ganz lang hergebrachter Mythos, den es auch bei der Polio-Impfung schon gab und den auch bei vielen anderen Impfungen schon gab. Aber das sind jetzt wirklich, da sind wir wirklich schon in Bereichen von solchen Fake News, wo man dann schon sagen können, da sind die Glauben auf dem gleichen Niveau wie die Leute, die sagen, die Erde ist ja flach. Ja? Da sind wir ganz, ganz weit, weit entfernt von jeglicher, auch nur annähernden Funken von irgendeiner Wahrheit. Das ist wirklich reine Erfindung.
Also weil das eine auf das andere auch keinen Einfluss hat. Ich nehme mal an, dass auch wenn man jetzt dem Mythos sagt, dass mittels einer Impfung uns irgendwelche Chips oder so implantiert werden, auch das geht in diese Richtung.
Das geht in genau die gleiche Richtung. Ich wundere mich jedes Mal, wie fantasiereich doch die Menschheit ist.
Ja. Wer sich weiter informieren möchte, genau darüber, dem empfehlen wir eine ganz tolle Seite. Das ist nämlich die Seite vom Robert-Koch-Institut. Also auch hier habe ich mich vorab informiert und bin auf viele interessante Fakten gestoßen. Wohin können sich jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wenden, wenn sie noch mehr wissen wollen über dieses Thema Impfen, das ja doch sehr weit gefächert ist?
Also prinzipiell kann man als ersten Ansprechpartner immer seinen behandelnden Arzt fragen, seine Apotheker sind quasi immer dafür da. Und wenn man sich noch weiter informieren will, Internet und da vor allem impfengv.at ist da eine sehr, sehr gute Seite, wo man wirklich auch vom Ministerium, vor allem auch für Österreich, genau die Informationen bekommt, nicht nur über die Impfungen selbst, sondern auch, wo man sie bekommt, wie man sie bekommt und wie die Abstände sind.
Frau Doktor, ich bedanke mich herzlich für die vielen Infos und das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.